Freitag, 14. Mai 1993, Zürich, Glockenhof. Vortrag Bruder Arthur Mohl.
Liebe Geschwister, heute Abend ein Thema, das für mich selber ganz neu ist. Können wir gespannt sein? Können wir Rätsel raten, was das für ein Thema sein könnte? Ich habe das Thema schon genannt. Nämlich Rätsel der Heiligen Schriften. Rätsel der Heiligen Schrift. Zur Vororientierung schlagen wir auf 1. Könige 4 und lesen von Vers 29 an, auch wenn uns die Stelle sehr bekannt zu sein scheint. Ja. Ist immer neu. 1. Könige 4, 29, wer es gerade hat, ist.
Und Gott gab Salomo Weisheit und sehr große Einsicht und Weite des Herzens.
Weite des Herzens. Also Weisheit und sehr große Einsicht ist verbunden mit einer Weite des Herzens.
Was ist das zweite?
Das war wie groß?
1. Könige 4.
Ja, nein, wie groß ist die Weisheit des Herzens?
29.
Und Weite des Herzens wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist.
Das heißt, Ufer des Meeres, Sand, Grenze zwischen Trockenem und Wasser, zwischen Land und Meer. Das heißt, zwischen Israel und den Nationen. Das ist gerade die Grenze. Weiter.
Und die Weisheit Salomos war größer als all die Weisheit aller Söhne des Ostens und als alle Weisheit Ägyptens. Und er war weiser als alle Menschen, als Ethan, der Esrachiter und Heman und Kalkol und Darda, die Söhne Machols. Und sein Name war unter allen Nationen ringsum. Und er redete 3000 Sprüche. Und seine Lieder waren 1005. Und er redete über die Bäume von der Zeder, die auf dem Libanon ist.
Das ist also Botanik von Herrn Professor Salomo.
Bis zum Isop, der an der Mauer herauswächst.
Vom höchsten bis zum niedrigsten.
Und er redete über das Vieh und über die Vögel und über das Gewürm.
Langsam, also Zoologie. Ornithologie und Ichthyologie, alles moderne Weisheitsgebiete.
Und über die Fische.
Aha, Ichthyologie, ja.
Und man kam aus allen Völkern, um die Weisheit Salomos zu hören, von allen Königen der Erde her, die von seiner Weisheit gehört hatten.
So weiter. Dankeschön. Sprüche 1, Vers 6. Sprüche 1, Vers 6. Oh. Sprüche 1, Vers 6, bitte.
Ja. Um einen Spruch zu verstehen und verschlungene Rede, Worte der Weisen und ihre Rätsel.
Aha. Die ganzen wunderbaren Sprüche Salomos sind gegeben, um irgendeinen Gottesausspruch zu verstehen und?
Und verschlungene Rede.
Oh, verschlungene Rede, Worte der Weisen und ihre Rätsel. Also nicht irgendwelche Rätsel, sondern Rätsel der Weisen. Sprüche 1, Vers 6 lädt uns nun ein dazu. Eine Notiz lohnt sich zu beachten, nämlich in 4. Mose 12, Vers 8. 4. Komme ich immer dort an? Vierten Mose 12, Vers 8, bitte.
Er ist treu in seinem ganzen Hause.
Mose. Um Mose geht es hier, ja.
Mit ihm rede ich von Mund zu Mund und deutlich und nicht in Rätseln.
Aha, haben wir gehört? Augenblick, da. Also, die Stelle in 4. Mose 12, Vers 8 sagt uns, dass Gott mit Mose, der treu war in seiner ganzen Arbeit, mit ihm nicht in Rätseln geredet hat, von Mund zu Mund. Aber nicht in Rätseln. Da ist vorerst ein Lob. Wir haben aber eben zur Kenntnis nehmen dürfen, dass die Schrift Worte der Weisen kennt und ihre Rätsel. Das heißt, das Gesetz vom Sinai repräsentiert, personifiziert in der Person des Mose. Da ist alles genau nach dem Buchstaben zu nehmen. Da gibt es nicht lange zu studieren. Wie wäre jetzt die Lösung dieses Wortes? Du sollst nicht, du darfst nicht, du sollst, du musst oder so. Das ist typisch das Gesetz. Die Augen des Mose, bevor er starb, wie waren die noch dran? Die Augen des Mose? Er sah noch ganz klar die ganze Gegend. Wie war es mit den Augen Isaaks in seinem Alter? Eigenartig. Und Isaak ist der Sohn der Verheißung. Wie Paulus schreibt, ihr Glieder am Leibe des Christus, ihr seid gleich Isaak, Söhne der Verheißung. Bitte, liebe Brüder, wenn eine Ergänzung da ist oder eine Frage, die alle interessieren könnte, da ist nun diese Orientierung, Worte der Weisen und ihre Rätsel, eben, ich darf es gleich voraus einmal so bezeugen, der Vergleich zwischen Mose ohne Rätsel, grundsätzlich ohne, während dem jetzt Worte der Weisen und ihre Rätsel geradezu so einladend sind, dass man in Hochspannung nun hören kann, forschen kann, was sagt nun die Schrift hierüber.
Wir dürfen hier vielleicht auch eine Parallele sehen zu Jesus, wie er mit den Jüngern geredet hat und wie mit den Volksmassen. Zu den Volksmassen hat er immer in Gleichnissen gesprochen, also in Rätseln, kann man sagen. Den Jüngern aber hat er es erklärt und hat gesagt, zu euch spreche ich jetzt auch, also so direkt, dass ihr es versteht.
Ja, diese Stelle
setzt aber eine eine Vertrauensstellung eigentlich voraus. Weil Mose wird das auch betont, er hatte eine Vertrauensstellung zu Gott, von Angesicht zu Angesicht, wie mit einem Freund hat er gesprochen. Da muss er also nicht Rätsel sagen, sondern er kann ihm Klartext sagen, während dem die, die noch nicht verstehen, denen wird es irgendwie verborgen.
Jetzt werden wir sehen, dass die Rätselfrage in unserer Schrift alles Mosaische weit übertrifft. Weit übertrifft. Und zwar die Verbindung lesen wir nun in Psalm 78, Vers 2. Psalm 78, Vers 2. Bitte.
Ich will meinen Mund auftun zu einem Spruch, will Rätsel hervorströmen lassen aus der Vorzeit.
Ah, Moment. Ja, bleib mal stehen. Jetzt haben wir einen Ausspruch Gottes. Wer spricht hier?
Asaf.
Von Asaf, das ist einer der Tempelsänger. Rätsel hervorströmen lassen aus der Vorzeit. Aha. Und Psalm 78, Vers 2.
Das war.
Ja.
Das war Psalm 78, Vers 2.
Und noch weiter.
Was wir gehört und erfahren und unsere Väter erzählt haben,
aha,
wollen wir nicht verhehlen ihren Söhnen, dem künftigen Geschlecht erzählen, den Ruhm Jehovas und seine Stärke und seine Wunderwerke, die er getan hat.
Ja. Und jetzt? Schlagen wir auf, Matthäus 13, Vers 35. Jetzt kommen wir auf das, was du angefangen hast. Matthäus 13, das sind ja die sieben Gleichnisse, Vers 35.
Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zur Volksmenge, und ohne Gleichnisse redete er nicht zu ihnen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht. Ich werde meinen Mund
aufmachen. Achtung, jetzt nimmt Jesus Bezug auf dieses Wort in Psalm 78, Vers 2.
Ja.
Und was haben wir dort gelesen?
Ich werde meinen Mund auftun in Gleichnissen. Ich werde aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen ist.
Aha. Also, in den Gleichnissen, den sieben, spricht Jesus Geschehnisse, Tatsachen aus, die Gott von Grundlegung der Welt an verborgen hat. Aha. Wo waren die denn vor Grundlegung der Welt? Das, was in den Gleichnissen ausgesprochen wird, wo war die Vorgrundlegung der Welt? Eben nicht verborgen. Und was ist erst von Grundlegung der Welt angeworden? Jetzt ein wichtiges Wort. Das Reich der Himmel, das Reich Gottes, das tausendjährige Reich, mit seinen Ordnungen ist erst von Grundlegung der Welt angeworben, die Dinge des Reiches Gottes. Das Reich der Himmel einmal bei Matthäus und das Reich Gottes bei Lukas. Die gleichen Dinge. Ja. Wissen wir etwas von Vorgrundlegung der Welt? Als die Geheimnisse des Reiches noch nicht verborgen waren. Das ist ja gerade, da sind ja gerade die Geheimnisse, die früheren Generationen verborgen waren. Jetzt aber, durch wen? Das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, Paulus, welches mir, Paulus allein, anvertraut ist für euch. So. Aha. Genau das, was Gott von Grundlegung der Welt an verborgen hat, Reichsgeheimnisse, hat er nun dem Apostel Paulus geoffenbart. Genau die Dinge vor Grundlegung der Welt. Wann sind wir auserwählt worden? Vor Grundlegung der Welt. Waren da die Geheimnisse des Reiches auch verborgen? Nein, erst von Grundlegung der Welt an. Erst als diese Ordnungen Gottes, die noch innerhalb dieser Schöpfung durchgeführt werden, was Gott vorher noch verborgen hielt in einem Geheimnis, hat er uns, durch den Apostel Paulus, uns geoffenbart, vor Grundlegung der Welt auserwählt in der Liebe Gottes. Und was nun damals den Volksmengen verborgen war, und Jesus dann den Jüngern sagte, ich werde euch was erklären? Die Geheimnisse des Reiches, nicht die Dinge, die vor Grundlegung der Welt. Nicht nur dem Apostel Paulus, das ist wichtig. Ah, danke schön. Funktioniert jetzt. Jetzt beachten wir eine eigenartige Gestalt, aber nur ganz kurz, mit Namen Simson. Warum müssen wir diese Person einmal in unserem Thema eingeordnet finden? Rätsel. Ganz kurz, im Leben Simsons kommt das Wort Rätsel etwa 30 Mal vor. Also am meisten. Der übertrifft alle anderen Rätselträger.
Simson. Das ist immer eine rätselhafte Figur.
Eine Rätsel, ja, ja. Jetzt sage ich wieder mal langsam. Stimmt schon. Aber dieser Simson, hebräisch, bitte, wer ist da Hebräer? Shemeshon, der Sonnenmann. Shemesh heißt Sonne. Shemeshon heißt Sonnenmann. Und siehe da, ausgerechnet in Hebräer Kapitel 11, erscheint wer auch? Mal aufschlagen, Schlösser. Ja. Wer hat die alte Elberfelder? Niemand mehr.
Doch. Nur ich. Ich
weiß. Hast du? Ja. Bitte, Hebräer 11 gerade. Ja. Wo hast du? Ja, gerade umblättern, ist gerade auf hier dann. Ja. Oder, nein, hier rechts unten beginnt mit der Rahab.
Vers 32. Ja.
32, Hebräer 11. Und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten.
So und jetzt noch da unten lesen.
Vers 31 in Hebräer 11. Durch Glauben kam Rahab, die Hure,
von Jericho,
nicht mit den Ungläubigen um, da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte.
Aha. Jetzt hier wieder. In diesem Hebräer 11 Kapitel, das wir das Glaubenskapitel in der Bibel nennen dürfen, durch Glauben geschieht das und taten sie das und so weiter. Im Moment, durch Glauben verbargen die Eltern des Neugeborenen Mose das Knäblein in einem Schilfkästchen. Und jetzt macht Hebräer 11 den Sprung bis zur Rahab der Hure in Jericho, überspringt also was? Das ganze Gesetz auf. Denn das Gesetz, schreibt Paulus, ist nicht aus Glauben. Also darf das Gesetz vom Sinai hier im Glaubenskapitel gar nicht erscheinen. Wunderbar, unser Gotteswort bleibt sich selbst völlig getreu. Auch wenn wir einmal den Eindruck haben, ist das richtig? Ist das richtig? Ja? Sehr richtig. Und dieser Simpson, das Rätsel dieses Simpson lautete, seinen Freunden gegenüber hat er das Rätsel aufgegeben. Er hat erlebt, nachdem er erlebt hat, ein brüllender Löwe kommt auf ihn zu, ja, der kommt ihm gerade recht, und schlitzt ihm noch den Bauch auf, der Löwe liegt da tot. Nach ein paar Tagen kommt er zurück, was ist da passiert? Also ganz wieder biologisch und unästhetisch. Da war ein Bienenschwarm im Bauch des toten Löwen, hat sich da eingenistet. Ne? Aber da floss Honig. Der Simpson, der hat gleich von dem Honig genommen. Und jetzt gibt er seinen Freunden ein Rätsel auf. Unter so und so Bedingung, wenn sie es lösen können, dann bezahle er jedem von ihnen ein Feierkleid, glaube ich etwa
30 Wechselkleid.
Es waren 30 Gesellen waren da.
Gut, also schwere Sache. Wenn sie es lösen können, ist das Rätsel, das er stellt, man bezahlt er ihnen die Feierkleider. Und wenn sie es nicht lösen können, müssen sie ihm so viel Feierkleider liefern. Ja. Was geschah? Das Rätsel lautet nun: Aus dem Fresser kam Fraß und aus dem Starken kam Süßigkeit. Die Rätsel rateten da drauf los, kamen natürlich nicht darauf. Was machten die Schlaumeier? Die machten sich, wie man sagt, hinter die Frau. Efta hatte, Simson, Shemeshon, hatte eine ganz junge Frau. Und dann haben die offen, ließ die sich irgendwie bestechen. Und hat dann ihrem Mann in den Ohren gelegen. Ja, aber mir kannst du das Rätsel sagen und so weiter. Und zuletzt gab er danach, so, jetzt kommt, er hat einen Termin gestellt, den Freunden, der letzte Tag ist gekommen, jetzt kommen die strahlend mit der Antwort: Was ist stärker als ein Löwe und süßer als Honig? Auch Simson nicht verlegen. Wie heißt seine Antwort? Ja, wenn ihr nicht mit meiner jungen Kuh gepflügt hättet. Wenn ihr nicht mit meiner jungen Kuh gepflügt hättet, hättet ihr das Rätsel nicht gewusst. Dann ging er hin, irgendwo, wo er wusste, dass ihn Philister versammelt, und hat so viel getötet, die da gerade schöne Feierkleider anhatten, und hat denen die Feierkleider gebracht. Also unheimlich, also was der Simson sonst noch geleistet hat. Aber kam dann so, dass er seiner Frau noch das Geheimnis seiner Kraft preisgegeben hat, nämlich er durfte nie geschoren werden. Das war seine Kraft. Dann hat sie das den Philistern auch noch kundgetan, hat ihn irgendwie mal scheren können, und dann war er kraftlos, haben ihn gefangen genommen. Und jetzt kommt das Letzte aus dem Leben von Schemeschon. Die Philister haben in einem großen Saal ein Riesenfest angeordnet. Mitten in diesem großen Saal standen zwei Säulen. Und da banden sie nun den Simson fest an den zwei Säulen. So. Dann flehte er zum Herrn: Herr, gib mir doch mal Kraft. Und richtig, der Herr ging drauf aus, und der Simson macht so, und die Säulen krachen zusammen, und alle Philister, die da gefestet haben, sind umgekommen. Und dann haben wir das Wort vom Ende des Lebens von Simson: Die Zahl der Philister, die durch den Tod Simson umgekommen sind, sind bedeutend größer als die Zahl der Philister, die während seines Lebens umgekommen sind durch ihn. Schemeschon, Sonnenmann, eigenartig. Ich darf die Frage stellen: Wer ist der wirkliche Sonnenmann? Jesus Christus. Stimmt. Leuchtet sein Angesicht immer wie die Sonne in ihrer Kraft? Gott der Herr ist Sonne und Schild. Aha. Schemeschon war nur ein Schattenriss von Jesus Christus. Stimmen aber gewisse Dinge zwischen Schatten und dem Körper, der den Schatten wird, überein. Aha. Gilt dann für den Tod Jesu vielleicht auch? Durch den Tod Jesu kamen mehr Feinde Gottes um als während seines Lebens. Aha. Überhaupt nicht. Die Feinde haben triumphiert, als sie ihn angenagelt hatten, und merkten zu spät, wer jetzt triumphiert. Bitte?
Über den Tod Jesu heißt es ja wieder bei Paulus: Ist einer für alle gestorben, so sind sie alle gestorben. Und durch seinen Tod wurde alles in den Tod gelegt.
Und dann das Positive?
Natürlich auch die Auferstehung.
Ja, und so wie dann Jesus auferstanden ist, so sind auch, werden auch alle Menschen lebendig gemacht. So, wunderbar, unser Gotteswort. Jetzt verlassen wir den Schemeschon. Und
noch schnell, noch etwas? Wer das nachlesen möchte, weil es noch nicht genannt wurde, Richter, Kapitel 14.
Ach, danke schön. Sehr fein. So ist recht die Ergänzung.
Das Rätsel steht genau, Kapitel 14, Vers 14. Das findet man also gut.
Du, pass ich auf da, gell, es ist noch gut. Psalm Psalm 49, Vers 4, bitte. Ein feines Wort. Gerade noch wieder von wem? Psalm 49, Vers 4. Vielleicht Vers,
von den Söhnen,
Vers 3 noch.
Von den Söhnen Korahs. Mein Mund soll Weisheit reden und das Sinnen meines Herzens soll Einsicht sein. Neigen will ich einem Spruch mein Ohr, mein Rätsel eröffnen bei der Laute.
Ah, wunderbar. Neigen will ich zu einem Ausspruch Gottes mein Ohr. Da spricht der Geist Christi. Und mein Rätsel eröffne beim Klang der Laute. Singend und spielend dem Herrn in euren Herzen. Das heißt, Wohllaut, Gesang, Musik passen wunderbar zu dem Begriff Rätsel der Weisen. Sprüche der Weisen und ihre Rätsel. Psalm 78, Vers 2 haben wir es schon näher angesehen, in Bezug auf Matthäus 13. Hesekiel 17, Vers 2. Hesekiel 17, Vers 2. Manier, lese ich mal. Hesekiel 17, Vers 2.
Menschensohn, gib ein Rätsel auf und rede ein Gleichnis zum Haus Israel und sprich. So spricht der Herr. Der große Adler mit großen Flügeln, langen Schwingen, vollem Gefieder, der bunte Federn hatte, kam zum Libanon und nahm den Wipfel der Zeder. Den obersten ihrer Triebe brach er ab und brachte ihn ins Land der Händler. In die Stadt der Kaufleute setzte er ihn.
Ja, es noch mal den Anfang dieses Wortes.
Menschensohn, gib ein Rätsel auf.
Menschensohn, wird Hesekiel etwa 100-mal angeredet. Also, Hesekiel ist ein Schatten, repräsentiert Jesu Christus als des Menschensohn. Nur das noch als Bemerkung. Und dieser Menschensohn bekommt jetzt welche Worte nochmal?
Rede ein Gleichnis zum Haus Israel.
Rede ein Gleichnis. Und was haben wir von den Gleichnissen gehört? Das sind eben gerade diese wunderbaren Dinge, die Gott von Grundlegung der Welt an verborgen hat. Ja. Und jetzt kommt da ein großer Adler. Jetzt mit langen Schwingen, buntfarbigem Gefieder und so weiter. Der kam wohin?
Zum Libanon.
Der kam zum Libanon
und nahm den Wipfel der Zeder.
Und?
Den obersten ihrer Triebe brach er ab, also von der Zeder.
Den obersten zu einer Zeder des Libanon, den obersten Wipfel brach er ab, so, und führte ihn in ein Krämerland, setzte ihn dort nieder. Jetzt Menschensohn, was ist das? Aus Israel, was ist das? Niemand wusste es. So, du hast die Bibel, du musst den Tor wieder lassen. Durch den
Hesekiel 17, Vers 11. Und das Wort Jehovas geschah zu mir also. Sprich doch zu dem widerspenstigen Hause. Wisset ihr nicht, was das ist? Sprich, siehe, der König von Babel.
Aha, da ist der große Adler, der König von Babel.
Siehe, der König von Babel ist nach Jerusalem gekommen.
Das ist der Libanon, denn in Jerusalem, das Haus Gottes, nannte er das Haus Zedern vom Libanon alles und sein eigenes Haus, der Salomo, Zedern vom Libanon, ja.
Und hat seinen König und seine Fürsten weggenommen.
Aha. Und zwar jetzt dann speziell, haben wir gelesen, den obersten Wipfel der Zeder, also Zedern stellen in unserem Gotteswort Königshäuser, Königsgeschlechter da. Und geht hier nur um eine Zeder und den obersten Wipfel dieser ein, das ist der letzte Nachkomme Davids, des Königshauses von Israel. Brach er ab
und seine Fürsten weggenommen und hat sie zu sich nach Babel geführt.
Jawohl, soweit. Das ist also jetzt ein Geheimnis, ein Rätsel für das Haus Israel. Das war Hesekiel 17, Daniel 5, Vers 12. Eine wunderbare Beschreibung dieses Mannes Daniel. Wir lesen aber in Daniel 5 schon ja, vielleicht da müssen wir schon zwei Verse vorher lesen. Daniel 5, also von Vers 10 an.
Infolge der Worte des Königs und seiner Gewaltigen trat die Königin in das Haus des Gelages.
Aha. Wir sind hier in dem Augenblick, wo bei dem gottlosen Nachfolger von Nebukadnezar, Belsazar, dann die Schrift erschien, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Und niemand konnte die Schrift lesen. Es hört die Mutter des Königs, dass da Unheimliches in den Festsaal geschehen sei, kommt und wie sie hört, um was es geht, jetzt erklärt die ihren Sohn,
die Königin, es ist noch da. Die Königin hob an und sprach, O König, lebe ewiglich, lass deine Gedanken dich nicht ängstigen und deine Gesichtsfarbe sich nicht verändern. Es ist ein Mann in deinem Königreich, in welchem der Geist der heiligen Götter ist.
Der Geist der heiligen Götter, ja, gibt es den Götter? Ja, die Frage ist da hier positiv, mehr als positiv beantwortet. Und jetzt gibt es da heilige Götter. Jawohl, heilige Engel, Fürsten, ja, weiter. Der Geist der heiligen Götter, erstens weiter.
Und in den Tagen deines Vaters wurden Erleuchtung,
Verstand,
Verstand und Weisheit.
Und Weisheit.
Gleich der Weisheit der Götter bei ihm gefunden.
Ja, weiter. Ja.
Und der König Nebukadnezar, dein Vater,
jetzt Achtung,
hat ihn zum Obersten der Schriftgelehrten.
Ja, Achtung. Erstens hat Nebukadnezar diesen Nachfolger, Belsazar, nein, der Daniel, gemacht erstens zum
Obersten der Schriftgelehrten.
Aber was für Schriftgelehrte? Von Babel, ne? Ja. Mose wurde unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter, bitte, haben wir gelesen, Mose. Und hier Weisheit der
Chaldäer,
ja, weiter.
Der Beschwörer.
Achtung! Der Beschwörer, wer von uns möchte gern der Oberste von Beschwörern sein? Wer? Niemand? Ja, wo ist denn der Daniel? Ja, wo ist denn der Daniel? Ja, da sitzt einer. Keiner hat den Mut, also. Oberster der Beschwörer. Weiter.
Der Chaldäer,
der Chaldäer, die Chaldäer, das sind die Sternkundigen. Weiter.
Und der Wahrsager.
Und der Wahrsager. Wer ist gern der Oberste der Wahrsager? Du auch nicht.
Wenn wir die rechte Wahrheit sagen können, das ist der Christus.
So, und jetzt weiter.
Also dazu wurde er erhoben von deinem Vater Nebukadnezar. Dass ein außergewöhnlicher Geist und Kenntnis und Verstand.
Ein außergewöhnlicher Geist und Kenntnis und Verstand. Die Schrift hört ja nicht auf, die Fähigkeiten dieses Daniel zu beschreiben. Weiter.
Ein Geist der Traumdeutung
und
der Rätselerklärung.
Oh, der Daniel Feldüst.
Und der Knotenlösung.
Und der Knotenlösung, den gotischen Knoten, den hat einer ja mit dem Schwert zerhauen, weil er ihn nicht lösen konnte. Ja, was gibt's denn noch für Knoten zu lösen? Gibt's da drin in den Gedanken des Herzens auch mal Knoten, wo man die Lösung nicht hat? Die
Auflösung. In der Schrift steht, also in den Sprüchen, Gottes Ehre ist es, eine Sache zu verbergen, und der Könige Ehre ist es, sie zu entdecken oder zu finden.
Jawohl, weiter.
Bei Daniel, welchem der König den Namen Beltsatzar gegeben hat, so werde denn Daniel gerufen und er wird die Deutung anzeigen.
Ja, wie war die letzte Bezeichnung von Daniel durch die Mutter?
Der Knotenlöser.
War das letzte?
Ja, das war das letzte. Ja.
Und weiter?
Darauf wurde Daniel vor den König geführt. Der König umwand und sprach zu Daniel: Bist du Daniel, einer der Weggeführten von Juda, welcher der König, mein Vater, aus Juda hergebracht hat? Und ich habe von dir gehört, was der Geist der Götter dir ist.
Ja. Weiter.
Und dass Erleuchtung und Verstand und außergewöhnliche Weisheit bei dir gefunden werden.
Also, der Daniel, der war beladen mit Gottes Herrlichkeit im Wort. Weiter.
Und nun sind die Weisen, die Beschwörer, vor mich geführt worden, damit sie diese Schrift lesen und ihre Deutung mir kundtäten. Aber sie vermögen es nicht. Sie vermögen nicht, die Deutung der Sache anzuzeigen. Ich habe aber von dir gehört, dass du Deutungen zu geben und Knoten zu lösen vermagst. Nun, wenn du diese Schrift zu lesen und ihre Deutung mir kundzutun vermagst, so sollst du mit Purpur bekleidet werden, mit einer goldenen Kette um deinen Hals, und du sollst als Dritter im Königreich herrschen. Da antwortete Daniel und sprach vor dem König: Deine Gaben mögen dir verbleiben, und deine Geschenke gib einem anderen. Jedoch werde ich die Schrift dem König lesen und die Deutung ihm kundtun. Du, o König, der höchste Gott hatte Nebukadnezar, deinen Vater, das Königreich und die Größe und die Ehre und die Herrlichkeit verliehen.
Was hat Gott dem Nebukadnezar gegeben? Nochmal lesen.
Das Königreich und die Größe und die Ehre und die Herrlichkeit. Verliehen. Und wegen der Größe, die er ihm verliehen, bebten und fürchteten sich vor ihm alle Völker, Völkerschaften und Sprachen. Wen er wollte, tötete er, und wen er wollte, ließ er leben.
Bitte, haben wir gehört. Wen er wollte, tötete er, wen er wollte, ließ er leben.
Er musste also kein Parlament fragen. Wen er wollte, erhob er, und wen er wollte, erniedrigte er. Als aber sein Herz sich erhob und sein Geist bis zur Vermessenheit sich verstockte, wurde er von seinem königlichen Throne gestürzt
und man nahm ihm seine Würde.
So, und bis so weiter. Danke. Herrliche Dinge wurden hier offenbar, was Gott einem Menschen wie Daniel an Gottes Kenntnis und Erkenntnis und Wissen und Weisheit geschenkt hat. Und jetzt kommen wir zur letzten Phase von heute Abend. 1. Könige 10. Von Vers 1 an. Das gleiche Ereignis wird auch in 2. Chroniker 9, Vers 1 berichtet. Also, 1. Könige 10 von Vers 1 an. Jetzt wird's.
Und die Königin von Saba hörte den Ruf Salomos wegen des Namens Jehovas.
Und also sie kam, wegen des Namens Jehovas. Das ist wichtig, schön.
Und sie kam, um ihn mit Rätseln zu versuchen.
Aha. Diese Königin von Sheba, Saba. Der haben wir, darf ich zum Voraus sagen, haben wir es zu verdanken, dass wir Einblick haben, um diesen Salomo, was hat denn im Sinn, ihn zu versuchen. Ja, wer ist größer, der versucht oder der versucht wird? Und zwar mit Rätseln, da dachte sie also, dem gebe ich Rätsel auf, dann wird er staunen. Oha. Also, um ihn mit Rätseln, da haben wir Rätsel, zu versuchen. In der Gesinnung kam sie weiter.
Und sie kam nach Jerusalem mit einem sehr großen Zuge, mit Kamelen, die Gewürze und Gold trugen in sehr großer Menge und Edelsteine. Und sie kam zu Salomo und redete zu ihm alles, was in ihrem Herzen war.
Jetzt ist sie bei Salomo und wunderbar. Wer hat als Erste das Wort? Kann Salomo schweigen? Kann er mal eine solche hochwürdige weibliche Persönlichkeit mal zuerst reden lassen? Und sie sprach zu Salomo.
Und er kann zuhören, ja? Ja. Sie kam und redete.
Was denn?
Alles, was in ihrem Herzen war.
Aha. Es hat die, ohne es zu merken, nicht mal ausgepackt, was da drin alles war. Weiter.
Und Salomo erklärte ihr alles, um was sie fragte. Keine Sache war von dem König verborgen.
Moment. Also noch einmal, Salomo hat sie nicht nur reden lassen, sondern wahrscheinlich bis sie ausgeredet hatte. Und dann Salomo. Er hat Rätsel um Rätsel, die sie ihm gestellt hat, angehört. Und als sie geschwiegen hat, erklärt er ihr eines der Rätsel nach dem anderen, dass sie aus dem Staunen nicht herauskommt.
Keine Sache war dem König verborgen, die er ihr nicht erklärt hätte. Und als die Königin von Sheba all die Weisheit Salomos sah und das Haus...
Jetzt langsam. Mal all die Weisheit sah. Zweitens.
Und das Haus, das er gebaut hatte.
Aha. Weiter.
Und drittens die Speise seines Tisches.
Die Speise seines Tisches. Weiter.
Man braucht etwas, bis man eine Königin zum Staunen bringt.
Eine solche Königin? Ja.
Und das Sitzen seiner Knechte.
Das Sitzen seiner Knechte. Die saßen ja jeder fast auf einem Thron. Knechte, seine Knechte. So, weiter.
Und das Aufwarten seiner Diener.
Das Aufwarten seiner Diener, die die Speise herbeitrugen.
Und ihre Kleidung.
Oh, die Kleidung dieser Diener.
Und seine Mundschenken.
Und die Mundschenken. Ja, da wurde offenbar allerlei Wein gefüllt. Ja, so steht es geschrieben an einem anderen Ort. Allerlei Wein gefüllt, präsentiert. Und
seinen Aufgang?
Wann? Der hat nicht nur einen Mundschenk gehabt, sondern, also mehrzahl, nicht? Und seine Mundschenken. Da hat er gestaunt, also jetzt kommt ja der erste Mundschenk, du gehst ein, und kostet. Wunderbar. Jetzt muss der den zweiten Mundschenk noch geben, ja, und der vielleicht den dritten bis zum siebten, ich weiß nicht. Also, weiter.
Der Gerhard Hummel, das ist, der versteht das gut. Der hat das in Eschi mal demonstriert, wie man ein Glas Wein richtig probiert. Riechen und dann vernichten und dann ein bisschen wieder in die Nase, also seine Wissenschaft.
Tatsächlich. Höchste Zeit, dass hier auch so langsam alles auskommt. Nicht wahr?
Manche können das auch ohne Wissenschaft, etwa du, nenne ich an.
Und seinen Aufgang. Auf welchem er in das Haus Jehovas hinaufging.
Also von seinem Palast. Die Treppenstufe darauf.
Da geriet sie außer sich und sprach zu dem König, das Wort ist Wahrheit gewesen, das ich in meinem Lande über deine Sachen und über deine Weisheit gehört habe. Und ich habe den Worten nicht geglaubt, bis ich gekommen bin und meine Augen es gesehen haben. Und siehe, nicht die Hälfte ist mir berichtet worden. Du übertriffst an Weisheit und Fuß das Gerücht, das ich gehört habe.
So weit. Nein, da ist noch Abschluss.
Glückselig sind deine Leute. Aha. Glückselig sind deine Knechte.
Aha. Wo gibt es Knechte, Diener, die glückselig sind? Wo gibt es Diener? Wer kennt solche? Daniel?
Diener Christi.
Hallo. Probe bestanden. Ja. Diener Christi, die sind glückselig.
Die beständig vor dir stehen, die deine Weisheit hören. Gepriesen sei Jehova, dein Gott, der Gefallen an dir gefunden hat, dich auf den Thron Israels zu setzen.
Wunderbar noch, dich auf den Thron Israels zu setzen.
Weil Jehova Israel ewiglich liebt, hat er dich zum König eingesetzt, um Recht und Gerechtigkeit zu tun.
Wunderbar. Königin von Sabah.
Wenn wir aber gelesen haben, ist ziemlich eine kleine Abschattung, wie es im Himmel wird sein. Wo der Herr ja sagt, er wird uns bedienen an seinen Tischen. Das wird noch viel herrlicher sein als beim Salomo. Da ist auch eine Abschattung von Christus Jesus.
Dankeschön. Und Jesus sagt an einer Stelle selber, um das zu bestätigen, hier ist mehr als Salomo. Aber Salomo ist und bleibt Schatten. Jesu Christi aber
Körper ist immer mehr als der Schatten.
Er sagt ja dort eben in diesem Zusammenhang, die Königin von Saba kann von die Weisheit Salomos hören. Und die ist mehr als Salomo, aber ihr wollt es nicht hören.
Wunderbar, wunderbar. Doch, liebe Geschwister, ist es nicht wunderbar, ja, wie wir Wort Gottes hören und wahrnehmen dürfen? Jetzt. Hören wir noch kurz, oder nehmen wir noch zur Kenntnis, ich sage es dann gleich, was da steht, der Zeit halber, in 1. Könige 10, Vers 14, lesen wir, das jährliche Einkommen Salomos, nämlich als Lohn für seine Bemühungen für den Tempelbau Gottes, jährlich 666 Talente reines Gold. Jährlich. Was hat er mit dem Gold gemacht? Ja. Wenn ein Wanderer vom Ostjordanland kam, morgen früh die Sonne aufgegangen war, dann blendete ihn ein Punkt jenseits des Jordan im Westen Jerusalem. Der Tempel von Salomo war überzogen mit Gold, inwendig und auswendig. Erstens kostbare Steine, die trugen, die Tragkraft übernahmen. Dann alles mit Zedern und Holz übertäfelt und dann das Zedernholz, in welchem noch Cherubim und Palmen eingeschnitzt waren, war auch noch übergoldet alles. Also Tempel von Salomo, inwendig und auswendig alles Gold. Wenn einer kam von auf die Außenwände, eben vom Osten, da über den Jordan, Jerusalem, geblendet von Golden, dieser Tempel von Salomo. Und diese, jetzt haben wir hier eine Antwort auf die Frage, warum ist denn die Zahl des Namens des Antichristen, der sagt, ich bin der Christus, lügnerischerweise. Wie ist die Zahl bei dem? 666. Ja, warum? Er weiß, Salomo war Vorbild für Christus. Und da jährlich 666 Talente reines Gold, der goldene Leuchter war aus einem Talent reinen Goldes geschaffen. Und das war ungefähr so ein Kümpel Gold, der fein dann bearbeitet wurde, dass der goldene Leuchter zustande kam. Und die Bundeslade, der Sühnedeck, war ja reines Gold, und die Cherubim reines Gold. Unglaublich. All das Wunderbare, 666 Talente reines Gold. Wir schließen mit dem Hinweis als ein wunderbares Beispiel. Die Dinge, die vor Grundlegung der Welt nicht verborgen waren, die Gott von Grundlegung der Welt an verborgen hat, ja, um dann den auserwählten Rüstzeug, Saul von Tarsus, ihn gerufen als erhöhter Herr vom Himmel her, nicht auf der Erde wie die Zwölf hier untergesetzt, sondern aus der Herrlichkeit. Ihm hat Gott genau die Dinge geoffenbart, die von Grundlegung der Welt an verborgen waren. Und jetzt denken wir an das wunderbare Gleichnis, das wir hier ja mal näher anschauen durften, das Gleichnis von im Acker verborgenen Schatz.
haben sehen dürfen, dass dieser Schatz im Acker zweimal verborgen, einmal von Gott verborgen, der Sohn entdeckt das, macht das gleiche nochmal, verwirrt ihn wieder, kauft den ganzen Acker, der Acker aber ist der Kosmos, die Welt. Also, um dieses im Acker der Schöpfung verborgenen Herrlichkeitsgeheimnisses willen, kauft Gott den ganzen Acker, das heißt die ganze Schöpfung, wie wir dann lesen, der Kaufpreis, so viel Silberling muss ich kaufen, im Acker des Töpfers, so, und als durch das Blutgeld, so sind unsere, ist unsere Liebe gewaltig. Abschließend, letztes Wort, Paulus. Mir ist es gegeben, das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes zu verkündigen, mir für euch. Halleluja. Amen.
Darf ich noch zum Abschluss?
Ja, gerne.
Man sagt, das Ende kommt zum Anfang zurück, und wir haben jetzt gerade wieder von Paulus gehört. Das Geheimnis von Simson, Richter 14, Vers 14. Aus dem Fresser kam Fraß und aus dem Starken kam Süßigkeit. Und wir haben gelernt jetzt, dass das Geheimnis die Sache des Paulus. Und genau so ist eigentlich dieses Rätsel auszulegen. Nämlich Simson haben wir gesehen, der Mensch, der Sonnenmensch, nicht?
Ja.
Darsteller von Jesus Christus.
Ja. Da nur ein Schatten, ja.
Und da kommt in Vers 6 ein junger Löwe ihm entgegen und brüllt. Das ist der Paulus. Der Saulus, nicht?
Ja, der Saulus, so, der Saulus.
Das ist der Saulus. Er tötet ihn, das heißt, er bringt ihn zu Buße, zur Umkehr. Und dann kommt aus diesem Fresser, das war der Saulus,
ja.
Und er war ein Starker, er hatte Vollmacht, wie kein anderer, alle zu gefangen zu nehmen, zu foltern und zu töten. Hatte Saulus. War ein ganz ein Starker, und aus diesem kommt dann in seiner zweiten Hälfte seines Lebens, oder nachdem er im Tode Jesu Christi eins geworden ist, kommt Fraß, das heißt wieder Nahrung und Süßigkeit, eben diese Gottes süßen Geheimnis offenbaren.
Dankeschön. Zwei Brüder danken noch mit uns.
Abschließend aktuelle weltpolitische Ergänzung. Rückkehr von Äthiopien-Juden nach Israel. Operation Salomo. Zusammenhang König Salomo und Königin von Saba.
Der äthiopischen Jüdin über eines der größten Wunder unserer Zeit. Die Rückkehr der Juden aus dem biblischen Lande Kusch nach 2500 Jahren sind sie eine der verschollenen Stämme. Wir können uns wieder erinnern, dass an 1984 die Operation Moses die ist, wo die Israeli aus dem Sudan, die Juden sind verdrängt worden, vom ugandischen Minister Amin nach Sudan. 4000 sind umgekommen auf dieser Wanderung. Und die Israelis haben die Juden geholt mit den Flugzeugen. Und 1991 ist die Operation Salomo gewesen. Das ist nicht so ungefähr, dass in Äthiopien Operation Salomo war und in Ägypten und Sudan die Juden sind ja ausgewandert, dann teilweise nach Aswan, wo heute der Aswan-Staudamm ist, und sind dann immer noch weitergegangen, in der Uganda. Und dort, bei der Operation Salomo, haben die Israelis in 33 Stunden 15.000 Juden wiederkommen. Und die sind auch darunter, die ganze Familie sind darunter, die das beschrieben tut. Und sie haben festgestellt, dass der Kaiser Negus hat angefangen und ganz hat mit dem Kaiser Haile Selassie die königliche Dynastie. wo direkt zurückgeht vom König Salomo. Da innen ist beschrieben, dass, da hat ja der Adolf Hitler immer gesagt, der König Salomo hat der Königin alles gegeben von Äthiopien, auch körperlich, bis selber. Und sie ist dann schwanger geworden von ihm und hat einen Sohn geboren. Und interessant ist, was da heißt, die äthiopische Version, auch die legendäre Liebesbeziehung zwischen Salomo und Saba, wird auch die Stammungslinie der äthiopischen Monarchen zurückgeführt, die mit Negu, Kaiser Haile Selassie, endete. Und der Kaiser dieser Überlieferung zufolge gebar die Königin von Saba nach der Rückkehr in ihr Land einen Sohn, Menelik. Als er älter wurde, äußerte er den Wunsch, seinen Vater Salomo zu besuchen. Blieb einige Zeit in Jerusalem und kehrte schließlich in sein eigenes Land zurück. Das heißt, die Erzählungen sprechen veranlasste Salomo, dass seine Ältesten ihre erstgeborenen Söhne mit Menelik zurückschickten, um in Äthiopien eine jüdische Kolonie zu gründen. Vor der Abreise nahmen sie heimlich die Bundeslade aus dem Tempel und entführten sie nach Aksum, der antiken Hauptstadt Äthiopiens. Das heißt, Aksakaya, Sohn des Sadok, begleitete die Bundeslade und wurde der Lehrer Menelik. Zu jener Zeit hörte man, vor einiger Zeit hörte man verwirrte Berichte und Spekulationen, denen zufolge die Bundeslade in einer äthiopischen Kirche in Aksum schwer bewacht wird. Dann schrieb der Navista alles an, wie die ganze Sache zugegangen ist. Also das ist ein Bericht von einer Jüdin, die Äthiopien das alles mitverlebt hat. Und die ganze Familie, und sie beteiligt sie an der Operation Mose und sie beteiligt sie an der Operation Salomo. Und nicht alles, wie ich sage. Wir haben, ich weiß nicht, vor 8 oder 14 Tagen von der Königin von Saba gehört. Dann hat Bruder Gobel etwas vorgetragen oder vorgelesen von romantischen Geschehen von Äthiopien aus oder was da tatsächliche Namen und Begebenheiten an und für sich sind richtig, aber leider nicht biblisch. Und weil ich da ganz sicher gehen wollte, habe ich wieder einmal in den Grundtexten, vor allem im Hebräischen, nachgeforscht und siehe da, Äthiopien kommt für den Bericht von der Königin von Saba oder Sheba gar nicht in Frage. Und zwar eine Notiz der unserer Elberfelder Konkordanz über den Namen Saba, Sheba. Da schreiben die Elberfelder Brüder nicht Äthiopien, sondern jetzt buchstäblich in dem alten Kulturvolk der Saber. Aha, merken wir, Saber. Da gehört das hin, in dem alten Kulturvolk der sah der in Südarabien. In Südarabien, da hat die Elberfelder geschrieben, weiter, in der Elberfelder Konkordanz, Brockhaus Konkordanz, im großen Lexikon, lesen wir Folgendes. Die Elberfelder, die da unsere zuverlässigen Brüder, weil wir meistens die Elberfelder Bibel haben, der ist wahrscheinlich mal der Text. Also so schreibt die Elberfelder von Kalan die Sache über dieses Kult. Bitte? Ja, bitte?
Aus dem Brockhaus Lexikon.
Brockhaus, Entschuldigung. Brockhaus Lexikon, das muss genau sein. Und Brockhaus Lexikon ist ja bekannt.
Saba war das Land der Sabäer.
Also Saba war das Land der Sabäer. Saba, Sabäer, Leiter.
Name eines südarabischen Volksstammes, welcher im Altertum die Herrschaft über Jemen ausübte. Also. Und die Vollhoheit über die zahlreichen in verschiedenen Teilen Jemens herrschenden Teilfürsten besaß.
Aha. Also, da war dieser Saba in Südarabien die herrschende Nation, das heißt, die Volksleiter.
Die Sabäer waren natürlich im Tauschgebiet auch beim Nilus eingeliefert.
Jawohl, ja.
Sowohl das Alte Testament als auch die griechische und römischen Schriftsteller berichten über die Kultur und den Reichtum des Reiches der Sabäer.
Ja, das heißt wieder.
Die kostbaren Produkte ihres Landes, wie Räucherwerk, Gold, Edelsteine und so weiter.
Genau das, was sie gebracht haben.
Mit welchen sie einen schwunghaften Exporthandel nach Syrien und Ägypten.
Also Syrien, das ist ja der Israel, ne?
Und Ägypten betrieben. Durch Handelskolonien dehnte sich ihr Einfluss auch auf die nördlicheren Teile Arabiens aus. Die Sabäer galten als wohlhabendes und tüchtiges Volk. Dies ist auch aus der biblischen Erzählung von der Königin von Sheba, der Zeitgenossin Salomos, ersichtlich.
Danke dir. Also, was habe ich da erzählt? Die Lutherbibel schreibt, die Königin von Reich Arabien, die hat sicher schon den Namen Westarabien gehört. Das ist das Fremdwort für schön, reich. Deshalb übersetzt die Luther-Übersetzung direkt Reich Arabien, also das Reichtum und Reichtum der Araber dort, Westarabien. Also, wichtig ist als Konsequenz für uns, alle außerbiblischen Gerichte kommen für uns lehrmäßig nicht in Frage. Was wir gehört haben von Bruder Gogol, war direkt romanhafte was sagen Schaukel, was da mit Salomo und der Königin von Saba und so weiter, was da alles passiert sei, hin und her. Ne? Also, das müssen wir lehrmäßig, biblisch, glatt ablehnen. Dann haben wir in dem wichtigen Vers in diesem Kapitel oder dem Bericht von der Königin von Saba die Übersetzung, und das ist der Vers 12. Da übersetzt Luther, Achtung, Salomo gab ihr alles, was sie begehrte und worum sie bat. Ich darf hier jetzt betonen, und das habe ich in der Elberfelder, in Englisch und in der Luther-Übersetzung genau beachtet. Salomo gab ihr alles, was sie wünschte, begehrte und wollte. Dann habt ihr genau. Also, Salomo gab ihr alles, was sie wünschte und darum bat, gab ihr alles. Jetzt kommt die Elberfelder, die haben ja zur Hand. All ihr Begehren, das sie, na, auch das schreibt die Elberfelder, auch all
also es heißt, ich darf es erklären. Und der König Salomo gab der Königin von Sheba all ihr Begehren.
Gab
der Königin von Sheba all ihr Begehren, das sie verlangte, auszugeben, was er ihr gab nach der Freigebigkeit des Königs Salomo. Also außerdem, was er von ihr gab.
Sowohl in der Luther- als in der Elberfelder-Übersetzung lesen wir, dass Salomo ihr gab. Also es handelt sich nur um Gaben und nicht um persönliche Beziehungen. Und da möchten wir uns hüten, weil von irgendeiner Weltfrommenseite oder Richtung nun solche Berichte da zusammengefasst werden, wie wir da gehört haben. Damit schließen wir diese Hinweise.
Darf ich eine Bemerkung machen? Ja. Der viel mehr bekannt ist mit der Geschichtsschreiber Flavius Josephus, diese Legende, also das ist ja eher eine Legende. Und er bringt sie in seinem, also es ist ja sicher immer von diesem Geschichtsschreiber, der im großen Ganzen erzählt, er eigentlich das, was in der Bibel steht, aber er schmückt zum Teil noch auch wirklich so in der Bibel. Und so wie ich weiß, steht das durchaus bei Flavius Josephus.
Nur als Parallelbeispiel, der große Dichter und Jude,
Thomas Mann,
ja. Der hat ein Bild, den habe ich persönlich gekannt, und der hat in einem Haus gewohnt, wo das wir gebaut haben, also hat gekannt, persönlich. Und das, der hat als Jude eine Schrift herausgegeben, die Brüder Josef. Und da ist zu sagen, was der da geschrieben hat, also nur möglich romanhaft, interessant, alles andere als biblische Wahrheit.
Thomas Mann. Alles andere als typische Wahl. Also direkt, manchmal dreckig. Ja. Entschuldigung. So, jetzt haben wir einen feinen Text.